Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen an diesem Donnerstag. Es ist der 11. Juni 2020. Hier ist Stand jetzt, der erste Sportpodcast des Tages.
Und ihr hört meinsportpodcast.de und wir sind die Überbringer der frohen Botschaften. Werktäglich um 7.07 Uhr, liebe Sportbrüder und Schwestern und Freihaus, liefern wir gleichzeitig auch noch genügend Argumentationsfutter für den sportlichen Expertentalk in der Kaffeeküche. Wir, das ist zum einen mein Kollege, der Sportfan-Journalist und Stadionsprecher der deutschen Nationalmannschaft. Hallo Andreas Wurm.
Guten Morgen und es ist Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Ne, Malte? Was sagst du denn zum Pokalfinale?
Ja, erstmal sage ich das erwartete Finale, auch wenn der Weg dahin dann dank der zweiten Hälfte gestern Abend doch vielleicht etwas anders verlief, als ich das zumindest nach 45 Minuten gedacht hätte. Ich glaube, naja, du auch, oder?
Ein unfassbares Spiel, muss man sagen. Aber da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Bevor wir das zweite Halbfinale des DFB-Pokals ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, schauen wir kurz auf das, was wir sonst noch so für euch mit dabei haben.
Wir erinnern heute an die vielleicht größte Katastrophe der Motorsportgeschichte und wir gratulieren einer, und ich benutze diesen Begriff eigentlich nicht so gerne, einer Kultfigur, einer badischen Kultfigur.
Und wir schauen auf die heute restartenden Serien, die spanische La Liga und die PGA Tour im Golf, haben das Hygienekonzept der BBL als kleines Thema, ein bisschen Tischtennis und natürlich den Pokal mit Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Und Stand jetzt gibt's das auch gleich zum Start.
Stand jetzt aktuell.
Die Bayern stehen also im Pokalfinale, treffen dort am 4. Juli in Berlin auf Bayer Leverkusen. Aber der Weg dahin, das habt ihr ja eben in der Anmoderation schon gehört. Was war denn da los? 2:1 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Okay, aber im Prinzip, Andreas, muss man doch sagen, nur 2:1 gewonnen. Und eigentlich haben sie es völlig unnötig noch spannend gemacht, die Bayern.
Ja, das war ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. In der ersten Halbzeit war es ein extrem dominanter Auftritt der Bayern gegen Eintracht. In den ersten 45 Minuten hatte die Eintracht nicht den Hauch einer Chance, also nicht den geringsten Hauch einer Chance, konnten sich aus der Umklammerung der Bayern nie befreien. Das sah zeitweise aus wie ein Handballspiel. Es bewegte sich alles nur rund um den Strafraum. Der Eintracht rückende Überlegenheit wäre schon fast Understatement, wenn man das sagen würde. Das sah teilweise so deutlich aus wie vorgestern zwischen Leverkusen und Saarbrücken. Also mindestens mal eine Klasse Unterschied, wenn nicht zwei oder drei Klassen.
Ein richtiger Klassenunterschied mit nur einem Makel. Er manifestierte sich nicht im Ergebnis. Perisic in der 14. hatte zwar nach schönem Chip von Müller zur 1:0 Führung für die Bayern getroffen, doch die Bayern, die hatten dann in der ersten Hälfte auch 2000-prozentige Chancen liegen lassen. Lewandowski, der ließ sich freistehend und einschussbereit vor dem Tor am Fünfer vom Zuspiel des eigenen Mannes tunneln. Passiert dem auch nicht allzu oft. Und Coman, der versuchte sich vergeblich daran, den Ball ins quasi leere Tor zu schieben. Also Bayern und das Ausnutzen von Großchancen, das ist irgendwo das Manko der Münchner in den letzten Monaten. Die sind in allen Statistiken top, aber was das Ausnutzen von Großchancen anbelangt, irgendwie nur Mittelmaß. Aber vielleicht sind sie auch deshalb so nachlässig, weil sie auf Großchancen ja nicht angewiesen sind. Irgendwie schaukeln sie Spiele dann doch wieder nach Hause, weil sie ja einfach sowieso einen riesen Chancenplus haben. Irgendeiner geht da immer noch mal rein, oder ist das bei denen auch einfach Nachlässigkeit, irgendwie so auch das, weiß nicht, sich berauschen an der eigenen Überlegenheit?
Ja, das könnte durchaus sein, denn sie haben das Heft ja komplett in der Hand gehabt. Es gab ja gar keine Entlastungsangriffe. 8:2 Torschüsse in der ersten Halbzeit waren allesamt Hochkaräter. Also, die muss er machen. Ja, hat immer wieder nur, die muss man machen. Und hätten sie da mit 2-3 Toren, wären sie damit in die Halbzeit gegangen, dann wäre der Drops in München komplett gelutscht gewesen. Und plötzlich drückte dann aber doch wieder die Eintracht aus Bayern in eine extrem passive Position. Und Und sie haben vor allem einfach nur noch Fehlpässe erzeugt, sodass in den ersten 10 Minuten die ganz großen Strafraumszenen für die Bayern komplett ausgeblieben sind. Im Gegenteil, die Eintracht kam immer wieder besser ins Spiel, hielten dagegen, ließen kaum was zu.
Ja, und München schaffte es überhaupt nicht, das Spiel wieder zu beruhigen. Tja, und so kamen die Frankfurter dann zu dem, was kommen musste, nämlich zum verdienten Torerfolg. Und da die Bayern ja in der ersten Hälfte nicht ordentlich vorgelegt hatten, war das dann auch gleich der Ausgleich. Adi Hütters Joker, der traf Da Costa.
Ja, Dani Da Costa mit dem linken Fuß ins linke untere Eck. Ich weiß gar nicht, ob es seine erste Ballberührung war, aber es war eine der ersten Ballberührungen jedenfalls. Kam gerade erst rein, genauso wie Kamada, der im 5-Meter-Raum, der Ball waberte da so hin und her. Er hat sich den erstochert und hat dann Da Costa vorgelegt und der eiskalt abgezogen. Und das war dann auch völlig verdient, das 1:1 in dieser Phase.
Der Ausgleich also erzielt, aber die Freude der Frankfurter, die währte nur kurz, denn die Bayern, die schlugen wieder zurück durch Lewandowski, irgendwie quasi aus dem Nichts gingen sie wieder in Führung, ein Konter, aber den brachten sie vernünftig über die Bühne in der 74. und damit waren die Bayern wieder vorne und sie schafften es auch, diesen Vorsprung dann quasi bis zum Ende dann durchzuziehen, aber bei weitem nicht so souverän mehr, wie das in der ersten Hälfte noch so ausgesehen hatte. Sie haben 2:1 gewonnen, aber das Ding hätte auch höher ausgehen können. Nun ist Pokal, ist von daher letztlich egal. Am Ende steht der Sieg und der Einzug ins Pokalfinale am 4. Juli.
Ja, und Thomas Müller hat das nach dem Spiel gesagt. Der war ziemlich angefressen. Er sagt, so pomadig habe ich ein Halbfinale von uns eigentlich noch niemals erlebt. Und der muss es wissen, der ist schon ein paar Tage bei den Bayern mit dabei. Aber im Endeffekt ist es eben auch wurscht, denn sie haben das Minimalziel sozusagen erreicht im Pokalwettbewerb für ihre Verhältnisse. Das heißt, sie sind im Finale, im 77. DFB-Pokalfinale. Das heißt jetzt Bayer gegen Bayern, 4. Juli, du hast es gesagt, im Berliner Olympiastadion. Für die Bayern der Griff nach dem Double und dem 20. Pokalerfolg. Für Bayern 04 ist es das 4. Finale. Der einzige Pokalgewinn datiert auf das Jahr 92-93. Also ich bin sehr gespannt, wie das dann dort aussehen wird.
Du wirst dabei sein, Stand jetzt.
Ja, ich freue mich drauf. Ich bin wieder dabei als Stadionsprecher, Stand jetzt, es sei denn, es ändert sich an dem Hygienekonzept noch irgendetwas. Obwohl ich nach den Ereignissen der letzten Jahre, wo das wirklich eines der größten Spiele war, die man in irgendeiner Art erleben kann, ich habe keinen blassen Schimmer, wie dieses Wahnsinns-Event ohne Fans anmuten mag, ein Geisterspiel-Stadionsprecher. Ich bin sehr gespannt, wie das wird.
Auch für dich eine Premiere. Du hast ja schon einiges erlebt, das aber noch nicht. Aber bleiben wir noch mal beim Fußball. Das gibt ja noch Neuerungen in Sachen Hygienekonzept.
Ja, DFL und DFB haben sich in Absprache mit der Politik auf Lockerungen geeinigt. Die Spieler, aber auch der Betreuerstab, müssen im Innenraum keine Mund-Nasen-Maske mehr tragen. Allerdings nur dann, wenn sie die Abstandsregeln von 1,5 Metern auch einhalten. Aber genug Platz ist ja in den Stadien. Die setzen sich ja jetzt eben auch nicht auf die Bank, sondern sie setzen sich meistens auf die Tribüne. Und der 4. Offizielle, der wird ja auch regelmäßig getestet, kann künftig auch ohne Maske mit den Kollegen und mit den Trainern kommunizieren.
Und auch für uns Medienvertreter gibt's was Neues. Neben den Rechteinhabern dürfen jetzt nämlich auch 26 Journalistinnen und Journalisten mit dabei sein. Davon 8 Fotografinnen und Fotografen. Vorher war es mal gerade die Hälfte. Und das Ganze gilt erstmal bis zum Saisonende für die 1., 2. und 3. Liga und für die Frauen-Bundesliga natürlich auch und eben auch für die Pokalspiele.
Stand jetzt aktuell.
Heute geht's wieder los. Der Fußball rollt endlich wieder in La Liga nach 3-monatiger Pause. Und los geht's mit dem Sevilla-Derby. Der FC Sevilla empfängt Real Betis. Der Auftakt für ein ziemlich straffes Programm, das sich der spanische Fußball auferlegt hat. 11 Spieltage sind in La Liga noch zu absolvieren. Und das bedeutet auch, um diese lange Wettkampfpause kompensieren zu können, wird's fast täglich eine Partie geben. Nils Kahn, der Chefredakteur von Real Total und Alex Trujka, der Chefredakteur von Barca-Welt.de, die moderieren wöchentlich hier auf meinsportpodcast.de den Tiki-Taka-Podcast zum spanischen Fußball und die haben sich dort natürlich auch mit dem Restart und vor allen Dingen auch der Durchführung des straffen Programms beschäftigt.
Nur 72 Stunden zwischen den Spielen eines Teams, also hartes Programm.
Auch für Journalisten, auch für uns, auch für die Spieler, für die Trainer, für die Mannschaften, das wird spannend zu beobachten sein. Schwer zu prognostizieren, ne? Denn das nicht vergessen, die Mannschaften hatten jetzt alle ewig kein Training, keine Spiele, nichts und jetzt auf einmal soll es im Dreitagesrhythmus weitergehen. Und ja, das könnte tatsächlich ein kleines oder ein größeres Problem sein.
Aber alle fangen beim gleichen Stand an, deswegen ist das auch fair irgendwo. Und ja, ja, dann gibt es halt die ersten 2-3 Spieltage sind dann vielleicht noch nicht so ganz elegant. Aber ich finde es gut, dass es dann jetzt schon ist, weil Premier League und Serie A sind ja nochmal 1 bis 2 Wochen später dran und da dann auch ja fast schon Chapeau an La Liga in Spanien, dass das trotz, obwohl es das Land so hart getroffen hat, jetzt wirklich schon weitergeht.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie es jetzt schon machen, also ähnliche Gründe wie die Bundesliga wahrscheinlich, weil sie quasi diesen Vorteil haben möchten gegenüber Premier League und Serie A, dass sie eben dann im Schaufenster sind, ne, dass viele Leute zuschauen können, dass die Leute eben La Liga wieder konsumieren können, ohne dass es direkt eine andere Liga gleichzeitig gibt, die ihnen ja ein bisschen den Rang abläuft, wenn man so möchte. Denn auch deswegen spielen sie ja jeden Tag unter der Woche. Das machen wir uns nichts vor. Aus monetären Gründen natürlich, ne, damit es da mehr Einnahmen gibt, mehr TV-Geld. Es ist nicht mal ein offenes Geheimnis. Es wird ja sogar so ausgesprochen, dass eben der Fußball zurückkommt aus reinen Geldgründen, dass die Vereine eben die Kohle brauchen zum Überleben. Die spanischen Vereine sind ja noch weniger solvent, noch knapper bei Kasse als beispielsweise die Bundesliga-Vereine. Also vor allem ab in der Regel Platz 6 runter. Mhm. Ne? Also so Vereine wie Granada, Osasuna, Levante, Alaves, Valladolid, die sind ja unglaublich knapp bei Kasse. Für die ist es erst recht lebensnotwendig, dass dieser Fußball zurückkehrt.
Muss man aber auch nochmal sagen, dass es in La Liga ja normal ist, dass jedes Spiel einzeln ausgetragen wird, nicht wie in Bundesliga-Konferenz 5 Partien parallel. Und nur so kann man das dann machen. Wenn schon unter der Woche gespielt wird, dann kann man da nicht groß mit 13 Uhr, 15 Uhr Anstoßzeiten machen. Auch temperaturbedingt geht es dann eben erst um 19.30 Uhr los. Wenn da im Juli die letzten Spieltage stattfinden, dann ist man auch mal schnell Ende 30er, also fast schon an der 40, in 40 Grad Temperaturen dran. Das wird noch sehr anstrengend und auch deswegen späte Anstoßzeiten und auch wenn dann eh alle die Mannschaften erst um 20 Uhr auf den Platz können, wenn die Sonne langsam weg ist, dann muss man das leider strecken auf die Tage. Aber ich find's eigentlich mal jetzt für so ein 5,5-Wochen-Programm spannend.
Gibt's eigentlich Geisterspiel? Gibt's ein spanisches Wort dafür, einen Begriff? Wissen wir gar nicht,
Gute Frage, was schreiben sie denn da?
Ich wüsste auch. Ich weiß es tatsächlich.
A Puerta Cerrada, also Spiele vor hinter geschlossenen Türen. Das
genau,
ist, glaube ich,
das einzige Formulierung. Einen prägnanten Begriff gibt's nicht, ne?
Ne. Auch nicht, dass man Emoji so Geist verwendet wird, glaube ich, irgendwie ist, oder?
Nee, wüsste ich auch nicht.
Obwohl Spanien auch schon mehr Erfahrung mit Geisterspielen hat. Was war das mal? Barça gegen Las Palmas nach diesen Katalonien. Atletico gegen Rom, glaube ich, daheim. Madrid auch schon gegen Neapel und auch in Warschau. Also es kam, mir fallen da schon ein paar mehr Sachen ein in den letzten Jahren, wo, ich will nicht sagen, man ist dran gewöhnt, aber man hat vielleicht schon Erfahrung mit. Und vielleicht ist auch deswegen der ganze Aufruhr, Widerstand nicht ganz so groß, schwieriges Thema.
Heute geht's also wieder los in Spanien mit FC Sevilla gegen Betis Sevilla zum Auftakt. Der FC Barcelona, der spielt am Samstag auf Mallorca und Real Madrid am Sonntag dann gegen Eibar. Mehr dazu gibt's natürlich im Tiki-Taka-Podcast hier auf meinsportpodcast.de oder fast überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Geburtstagskind des Tages. Top und Flop.
Fußballerisch würde es für S04, also Schalke 04, Stand jetzt never ever zum Top reichen, aber wenigstens die E-Sportler von Schalke 04 Evolution, die machen derzeit mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Im Summer Split der League of Legends starteten die Schalker nämlich mit einem überzeugenden Sieg und träumen bereits jetzt davon, die Prime League wieder dominieren zu können. Ja, Schalke und die Träume, aber im E-Sports sind diese Träume Stand jetzt sogar durchaus berechtigt.
Unser Flop des Tages ist das Verletzungspech einer Tennis-Ikone. Roger Federer, der Rekord-Weltranglisten-Erste und aktuelle Nummer 4 der Welt, muss die Saison beenden, bevor sie richtig angefangen hat. Der Schweizer meldet sich via Twitter wegen anhaltender Knieprobleme aus dem Tennisjahr 2020 vorzeitig ab. Vor einiger Zeit habe er in seiner Rehabilitation einen Rückschlag erlitten, sagt er. Deshalb muss er einen zusätzlichen schnellen arthroskopischen Eingriff an dem rechten Knie vornehmen lassen, der ihn zum vorzeitigen Saisonende zwingt. Er freut sich aber jetzt schon darauf, alle zu Beginn der Saison 2021 wieder auf der Tour zu sehen. Der Mann ist 38. Eigentlich ist das Bekenntnis zu einem weiteren Jahr auf der ATP-Tour ein Top des Tages. Dass er aber in diesem Jahr nicht mehr dabei sein kann, sehr, sehr schade und damit ein Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Es gibt wohl kaum jemanden, der unser heutiges Geburtstagskind nicht mag. Christian Streich, der Trainer des SC Freiburg, down to earth, völlig uneitel, einer wie wir.
Ich schaue abends im Spiegel, ob alles okay ist und wenn ich was gegessen habe, schaue ich, dass ich keine Krümel am Mund habe, wenn es mir niemand sagt. Und ob sonst einigermaßen alles okay ist, dann putze ich Zähne und dann käme brauchen wir auch nicht, weil ich nicht mehr genug Haar habe.
Alemannisch at its best. Ein Mann, der Dialekt wieder salonfähig macht und das Lebensgefühl des Breisgau in die Fußballwelt trägt. Christian Streich, das badische Urvieh, seit 2012 schon Cheftrainer beim Sportclub Freiburg und aus dem Fußballbusiness nicht mehr wegzudenken, eben weil er etwas anders ist als die anderen Trainer. Christian Streich kann alles, außer Hochmut. Er kommt tatsächlich täglich mit dem Fahrrad zum Stadion, schließt es vor dem Trainerbüro ab und könnte auch der Hausmeister des Schwarzwaldstadions sein. So wenig schert er sich um dieses ganze Tamtam drumherum.
Und deshalb sagt er auch, was er denkt, zu fußballerischen, aber auch zu gesellschaftlichen und politischen Themen. Und das auf die ihm eigene Art. Und obwohl er Germanistik studiert hat, gerne auch mal derbe im Klartext. Und auch das macht ihn so authentisch und sympathisch.
Ich muss doch mal zu einem sagen können, halt mal jetzt Schnauze, oder? Das ist vielleicht nicht so schön. Und jetzt bloß nicht kommen mit Pädagogik und wegen der Kinder.
Unbequeme Wahrheiten muss man eben auch mal aushalten, wenn man mit Christian Streich zu tun hat. Das wissen Gegner, das wissen Spieler von ihm, das wissen Schiris und auch wir Journalisten. Und auch wir können von seinen Wahrheiten oftmals noch einiges lernen.
Jetzt kommt noch ein Stückchen mehr Wahrheit dazu. Es hilft da nichts mehr als gutes Schlaf und gutes Essen.
Und gerade was das gute Essen angeht, da ist er in Baden ja bestens aufgehoben und dort fühlt sich Streich auch mit nun 55 Jahren einfach sauwohl.
Ich hab's gut und irgendwann haut's mir um, und aber die euch auch. Das ist sicher. Das Einzige, was man weiß, dass das endlich ist.
Aber das hat noch viele, viele Jahre Zeit.
Einer seiner Lieblingssprüche, Chapeau, sagte Franzos. Und wir ziehen unseren Hut vor so viel Erdung, Erfolg und Liebenswürdigkeit. Alles Gute zum 55. Christian Streich. Ach ja, und nicht erschrecken, wenn es heute ein paar Mal klingelt.
Ich habe vor 10 Wochen noch gar nicht gewusst, was dieses Klingeln ist, aber ich weiß jetzt, dass WhatsApp ist. Bin voll auf dem Laufenden langsam.
Heute in der Sportgeschichte.
Stand jetzt war es die wohl verheerendste Katastrophe in der Geschichte des Motorsports. Am 11. Juni 1955 starben beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 84 Menschen.
Ja, es war eine Tragödie, die nachwirkte, Konsequenzen hatte und den Motorsport nachhaltig veränderte und dafür sorgte, dass sich Mercedes nicht nur wie ohnehin geplant aus der Formel 1 zurückzog, sondern komplett aus dem Motorsport.
Ausgelöst wurde die Katastrophe durch ein verhängnisvolles Überholmanöver des Jaguar-Piloten Mike Hawthorne. In der 35. Runde des Rennens kämpfte der mit Juan Manuel Fangio im Mercedes verbissen um die Spitze. Bei Hawthorne wurde allerdings langsam der Sprit knapp. Er musste dringend tanken, wollte aber seine Spitzenposition dafür nicht aufgeben.
Kurz vor der Box überholte er deshalb den bereits überrundeten Lance Maglin, aber um die Box nicht zu verpassen, scherte er zu früh wieder ein und das löste die Kettenreaktion aus, die in einer Katastrophe endete, denn das alles passierte bei Highspeed.
Macklin stieg in die Eisen, aber seine Bremsen waren zu schwach, daher musste er ausweichen. Er scherte nach links aus, doch genau dorthin, wo die Mercedes-Piloten Fangio und der bereits überrundete Pierre Levet angeschossen kamen. Die Kollision war unausweichlich, mit rund 240 Sachen krachte Levet ins Heck von Macklin, sein Auto hob ab.
Und knallte auf einen kleinen Erdwall, der eigentlich zum Schutz der Zuschauer errichtet worden war. Durch die Wucht dieses Aufpralls flogen Wrackteile in die Menge, verletzten und töteten Zuschauer. Der Tank des Mercedes explodierte, die Flammen griffen auf die Zuschauermassen über. Löschversuche blieben erfolglos.
Durch ihre Magnesiumlegierung ließ sich die Karosserie nicht mit Wasser löschen, doch genau das versuchten die Helfer und machten dadurch alles noch viel, viel schlimmer. Der Mercedes brannte noch Stunden nach dem Unfall.
Da war das Ausmaß der Katastrophe längst traurige Gewissheit. Pilot Levet und 83 Menschen starben. Doch trotz allem wurde das Rennen nicht abgebrochen. In der offiziellen Begründung hieß es später, man habe für die Rettungskräfte die Zufahrten freihalten wollen.
Und auch Hawthorne, der Auslöser des Unfalls, der fuhr ungerührt weiter. Er gewann am Ende sogar das Rennen. Bilder von damals zeigen ihn sogar lächelnd bei einem Schluck aus der Champagnerpulle danach.
Mercedes hatte seine Piloten da schon aus dem Rennen genommen und zum Saisonende seinen kompletten Motorsportaktivitäten beendet. Aber die Folgen waren noch viel weitreichender, denn unter dem Eindruck der Katastrophe wurden Motorsportveranstaltungen in mehreren Ländern komplett untersagt. In der Schweiz sind zum Beispiel Rundstreckenrennen bis heute verboten.
Und die Sicherheitsvorkehrungen an Rennstrecken, die wurden in den Folgejahren erheblich verbessert durch diesen Unfall, denn auch die waren in Le Mans 1955 völlig unzureichend gewesen und machten es letztlich auch erst möglich, dass das unbestritten komplett verantwortungslose Überholmanöver von Mike Hawthorne so dramatische Folgen hatte.
Seine Mitschuld an dem Unfall hatte Hawthorne zeitlebens nie wahrhaben wollen. 1958 wurde er Formel 1 Weltmeister und starb tragischer bzw. ironischerweise 1959 bei einem Verkehrsunfall.
Stand jetzt aktuell.
Nach 90 Tagen Pause wagt die PGA Tour heute den Restart. Im texanischen Fort Worth wird wieder gegolft im Colonial Country Club bei der Charles Schwab Challenge. 16 der Top 20 der Weltrangliste sind mit dabei. Umfangreiche Corona-Schutzmaßnahmen wurden selbstverständlich getroffen. Zuschauer sind auch nicht erlaubt. Und auch der Host-Broadcaster CBS vor Ort, der muss mit einigen Einschränkungen klarkommen. Das weiß unsere Golfexpertin Desiree Wolf vom Nur-Golf-Podcast hier auf meinsportpodcast.de.
Jim Nance hat keinen Co-Host im Moderatorenzelt. Der wird da alleine sitzen. Nick Faldo ist von ihm getrennt. Und die ganzen anderen Experten werden aus Orlando und weiß Gott woher überall auf der Welt zugeschaltet. Also es ist eine sehr digitale Geschichte. Dem Fernsehzuschauer wird nicht wirklich viel fehlen, weil die Features letztendlich alle trotzdem kommen. Also es Zeitlupen und Tracking und so weiter. Aber es ist schon sehr, sehr ungewohnt für die Sendeanstalten, auch für die Moderatoren. Aber das wird bei den folgenden Turnieren auch noch so sein. Insofern gucken wir uns mal an, wie das funktioniert.
Neu wird auch sein, dass einige Golfer während der Runde Mikros tragen werden und somit vom TV-Zuschauer belauscht werden können. Etwas, was die Golfer eigentlich gar nicht so gerne mögen, aber, weiß unsere Expertin,
unter diesen speziellen Bedingungen jetzt haben sich einige dazu bereit erklärt. Es ist praktisch so, dass die TV-Berichterstattung so ein bisschen kompensieren möchte, was eben aufgrund der fehlenden Zuschauer verloren geht. Da ist diese Mikrofonierung mit dabei. Das ist auch sehr, sehr interessant, klar. Also wenn du mitkriegst, was da so gesprochen wird oder auch was die nur so vor sich hin murmeln, wenn sie da spielen, das ist auf jeden Fall interessant.
Interessant ist auch der Austragungsort, der Colonial Country Club. Ein wunderschöner Platz, der auf ganz viele verschiedene Arten bespielt und auch bezwungen werden kann. Ganz unterschiedliche Spielertypen haben sich hier in den letzten Jahren schon in die Siegerliste eingetragen und das Feld hat es absolut in sich. Angeführt wird es von Rory McIlroy, John Rahm und Brooks Koepka, den ersten drei der Weltrangliste, da schnalzt der Kenner mit der Zunge.
Diese Top-Flights sind natürlich fantastisch. Also McIlroy, Rahm und Koepka, da glaube ich, braucht man tatsächlich gar nichts zu sagen. Das ist ein Riesenknaller. Aber auch Justin Thomas, Jordan Spieth und Ricky Fowler, sehr interessanter Flight. Auch Bryson DeChambeau, Dustin Johnson und Justin Rose. Vielleicht sogar einer der interessantesten Flights wird tatsächlich Phil Mickelson, Kevin Na, der Vorjahressieger, und Gary Woodland sein.
Insgesamt sind 148 Spieler im Colonial am Start, unter anderem auch aus deutscher Sicht Altmeister Bernhard Langer. Und wie der abschneiden wird, was sonst passiert in Texas beim Restart der PGA Tour, das hört ihr dann am Montag bei Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Und eine ausführliche Vorschau auf das Turnier könnt ihr Stand jetzt auch schon abrufen bei Nur Golf in unserem Golf-Podcast auf Deutschlands größter Sport-Podcast-Plattform.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Im Tennis geht die neue DTB-Serie der Herren weiter. Im Tischtennis steht das zweite Halbfinale der Bundesliga auf dem Programm. Gestern erreichte ja der erste FC Saarbrücken bereits das Finale, setzte sich im ersten Halbfinale mit 3:0 klar gegen Werder Bremen durch. Heute messen sich dann Borussia Düsseldorf und der TTF Ochsenhausen und ermitteln den zweiten Finalisten. Und das Endspiel, das steigt dann am Sonntag in Frankfurt.
Und nachdem gestern Abend die EWE Baskets Oldenburg die BG Göttingen mit 80-62 im Finalturnier der BBL vom Platz gefegt hatten, hat dann auch das Überraschungsteam dieser Finalserie, Ratiopharm Ulm, keine Schwäche gezeigt und hat im Spiel gegen Hagro Merlin Crailsheim nichts anbrennen lassen, im Endeffekt auch wieder 92-80 gewonnen. Das Überraschungsteam, ich bin sehr gespannt, das riecht nach einer Sensation da in München. Heute spielen die Fraport Skyliners Frankfurt gegen Raster Vechta und die MHP Riesen Ludwigsburg gegen Borussia Bamberg.
Das ganze Jahr unter dem umfangreichsten aller bisher vorgelegten Hygienekonzepte. Das war ja zunächst ein bisschen umstritten, weil es sich auf dem Papier total strikt und sehr krass auch las. Vor allem die mehrwöchige Kasernierung an den Heimspielstätten hatte bei den Spielern für sehr viel Unmut gesorgt. Doch wie fällt das Urteil jetzt im laufenden Betrieb aus? Die Spieler zeigen sich bisher, was man so hört, ganz angetan. Und das scheint auch unser Basketball-Experte Daniel Wellmann zu sein.
Also meiner Meinung nach greift das Konzept sehr gut. Auch das Hotel, das Leonardo Hotel am Olympiapark in München, gibt sich ja reglich Mühe, den Spielern möglichst alles bieten zu können, was sie sich vorstellen können, um diese Zeit abseits von ihren Familien möglichst schön zu gestalten und auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Auch diese Slots mit den Essen scheint ja wirklich zu funktionieren, so was man aus diversen Videoblogs und Tagebüchern von den Vereinen liest. Also im Großen und Ganzen hat sich die WBL da wirklich etwas Stimmiges, Sinnvolles ausgedacht, auch bezüglich dieser Tracking-App.
Andreas, das mit der Tracking-App, das können wir vielleicht nochmal kurz etwas genauer erklären.
Die Spieler sind ja alle im gleichen Hotel untergebracht, hat Daniel ja eben auch nochmal gesagt. Trotzdem dürfen sie sich ja nur mannschaftsintern bewegen. Kontakt zu anderen Teams ist verboten. Im Zuge des Sicherheitskonzeptes sollen die Spieler auf freiwilliger Basis einen Chip bei sich tragen, der ihre Bewegungen im Hotel trackt. Falls es also einen positiven Fall in der Gruppe gibt, könnte damit nachvollzogen werden, wer wann Kontakt zu einer möglich infizierten Person hatte.
Also im Grunde wie die Tracking-App, die ja auch für die normale, in Anführungsstrichen, Bevölkerung seit Wochen diskutiert wird, die vielleicht dann irgendwann auch mal flächendeckend kommt. Von daher könnte man vielleicht auch die BBL als so kleinen Feldversuch für so eine etwas größere App dann sehen. Wir sind gespannt, wie das da weitergeht, wenn es im Blick behalten, ja?
Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, wenn die so ein umfangreiches Hygienekonzept haben, sowieso nur alle intern sich bewegen dürfen etc., dann macht's ihnen auch nichts aus, wenn sie jetzt noch irgendwie gechippt sind und man ihre Wege danach vollziehen kann. Das ist ja ein sehr abgesteckter Rahmen. Und was die große App angeht, die uns vielleicht alle irgendwie dann mehr oder weniger auf freiwilliger Basis erwartet, ganz ehrlich, ich hätte auch nichts dagegen.
Das war's dann auch von uns bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de für heute. Wir bringen euch werktäglich am Morgens um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand, versorgen euch hoffentlich immer mit genug Argumentationsfutter, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine bestens gerüstet seid und das selbstverständlich dann auch morgen wieder.
Wir wünschen euch jetzt erstmal einen schönen Donnerstag und wenn euch gefällt, was ihr hier hört, abonniert Stand jetzt mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Gebt uns auch gerne Feedback, wie ihr Stand jetzt denkt und hinterlasst gerne auch ein paar Sterne, wenn ihr den ersten Sportpodcast des Tages mögt. Sagt auch gerne weiter, der Klick auf Stand jetzt und meinsportpodcast.de, da lohnt sich.
Denn ihr findet hier Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt im Speziellen sogar heute am bundesweit nicht einheitlichen Feiertag sind wir für euch am Mikrofon. Vielen Dank für euer Interesse und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stein.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.